Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Radio Free FM, ja, Montagnachmittag, Plattform Radio Free FM um 16 Uhr. Und heute geht es bei uns in der Plattform um ein Thema, was mit Menschen zu tun hat. Bei mir ist nämlich der Verein Menschlichkeit Ulm e.V. heute zu Gast. Mein Name ist Michael Trost und mir gegenüber stehen oder sitzen drei Gäste vom Verein Menschlichkeit. Zum einen die zweite Vereinsvorsitzende, das ist die Elena Flügel. Hallo Elena, herzlich willkommen bei Radio Free FM. Das ist dein zweites Mal mindestens schon, dass du heute bei Radio Free FM über den Verein sprichst.
Erste Mal.
Ach so, der Verein war, so war es natürlich. Genau. Du hast ja gesagt, du warst noch nicht da, aber wir haben schon mal mit einem anderen Kollegen das Thema vor 2 Jahren wohl besprochen. Aber für dich ist es auch Premiere. Also jedenfalls herzlich willkommen. Und des Weiteren begrüße ich ganz herzlich zum einen mal den Amar Abu.
Ja, bin ich.
Und hallo Amar, herzlich hallo. Willkommen. Und zum anderen den Mohammed Ali Aid Dalal.
Ja, hallo.
Grüß dich. Wie sagt man, Mohammed oder Mohammed Ali?
Mohammed, liebe.
Ja, okay. Also ganz herzlich willkommen auch dir hier in der Plattform bei Radio Free FM. Die meisten haben wahrscheinlich ja maximal vom Verein Menschlichkeit gehört, aber haben jetzt natürlich nicht so die richtige Ahnung, wer da eigentlich bei mir im Studio ist. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Vielleicht, Elena, fangen wir mit dir an. Du bist, wie wir schon gelernt haben, die zweite Vereinsvorsitzende. Machen wir kurz so die Vorstellrunde, jeder ein paar Worte. Wer ist er? Wo kommt er her? Wie ist der Bezug zum Thema? Alles so, was eben die Hörer vielleicht wissen sollten, damit sie eine Vorstellung haben, wer da heute da ist.
Hi, ich bin die Elena. Ich bin 26 Jahre alt, komme aus der Nähe von Tübingen und studiere hier in Ulm Psychologie im Master. Ich bin hoffentlich bald fertig. Und ich bin genau zweite Vereinsvorsitzende beim Verein Menschlichkeit Ulm. Ich habe den Verein mitgegründet vor 2 Jahren und bin jetzt da ganz Feuer und Flamme mit dabei.
Ja. Ja, hallo, ich bin Mohammed. Ich bin 21 Jahre alt. Ich komme aus Syrien. Ich bin seit fast 2 Jahren in Deutschland. Dieses Semester habe ich mein Studium angefangen als Medizintechnik in der Hochschule Ulm. Und ich bin auch Mitglied bei Menschlichkeit. Das freut mich sehr, dass ich die Leute, die in Menschlichkeit sind, kennengelernt habe. Sie sind sehr freundlich und das war alle, glaube ich.
Also, ich bin der Amar. Ich bin seit 2 Tagen 29 Jahre geworden. Ich komme aus Syrien, natürlich aus Aleppo, natürlich. Okay, und seit 1,5 Jahren hier in Deutschland. Also, ich arbeite jetzt im Altenheim. Wie gesagt, macht mir auch Spaß.
Ja. Und ihr engagiert euch selber dann auch im Verein, also im Sinne von Engagement für andere Flüchtlinge? Also ja, nicht klar. Nur, dass ihr jetzt davon profitiert und dass euch geholfen wird, sondern ihr seid auch für andere mit dabei und versucht dann vielleicht auch mit euren Erfahrungen, mit eurem Wissen dann eben auch begleitend
ja,
zu helfen.
Klar, also, ja. Also wenn ich, ja, klar, also wenn ich helfen kann, dann ja, gerne. Mhm.
Der Amar hat zum Beispiel auch bei der Kinderbetreuung schon mitgemacht.
Ja,
also. Die beiden helfen ganz aktiv immer mit.
Perfekt. Jo, dann haben wir schon ein klein bisschen erfahren. Also du sagtest, vor 2 Jahren habt ihr den Verein gegründet, Elena. Wer kam denn auf die Idee? Was war damals der Auslöser? Und wie kam das so alles?
Also der Auslöser war eine ganz spontane Spendenaktion in der Römerstraße. Die ging von einem jungen Mann aus, der heißt Jan Hettich. Der hat es ins Leben gerufen, diese Spendenaktion. Ich kam dann dort auch dazu. Und wir haben schnell gemerkt, also ich habe das über Facebook erfahren und dort waren, ich glaube, über 100 Leute an dem Tag. Und wir haben schnell gemerkt, eigentlich reicht uns das gar nicht, dann nur ein paar Klamotten zu spenden, sondern eigentlich möchten wir gerne mehr machen. Und ja, dann haben wir uns danach öfter getroffen in einer kleineren Gruppe und haben dann zu 7 den Verein gegründet am 11. September 2015. Und am Anfang war das alles noch ziemlich chaotisch, weil wir noch gar nicht so richtig mit dem Thema, wir sind ja alle da ganz neu drin. Aber mittlerweile haben wir uns, glaube ich, ganz gut gefestigt und auch uns hier ganz gut in Ulm vernetzt. genau.
Warst du dann vorher schon irgendeiner Weise ehrenamtlich für andere Menschen aktiv? Also, oder war das Bild dann auch von den vielen flüchtenden Menschen für dich einfach der Grund zu sagen, ich möchte was tun? Oder warst du vorher schon auf dem Gebiet irgendwie sozial engagiert und irgendwo in einem Verein oder irgendwie in einer Weise tätig?
Ja. Also im Bereich Flüchtlinge war ich vorher noch nicht aktiv, aber ich habe vorher auch schon beim ASB gearbeitet hier in Ulm in der Behindertenbetreuung. Und ja, das Thema lag mir aber irgendwie schon länger am Herzen. Meine Oma ist selbst auch geflüchtet damals aus der Tschechoslowakei, aus dem Sudetenland. Und als ich das gehört habe, hat das irgendwas auch in mir berührt. Und ich habe gedacht, wie kann ich denn helfen? Und habe dann eben diesen Aufruf gesehen bei Facebook und dachte, jawohl, jetzt gehst du da halt einfach mal hin. Mhm. Und die Entscheidung hat mein Leben verändert.
Die übrigen 7, hast du gesagt, waren dann alles auch jüngere Leute oder ganz verschiedene?
Ganz vermischt. Mhm. Also wir haben manche Studenten, manche sind erwerbstätig, also die meisten arbeiten eigentlich, jüngere, ältere, wir haben eigentlich alles dabei.
Mhm. Prima. Der Verein, wo sitzt der hier in Ulm? Eigentlich kann man den irgendwo in der Stadt antreffen. Hat der irgendwo einen Vereinssitz oder irgendwo
ein
Büro?
Nein, wir haben kein direktes Büro, leider. Wir suchen auch immer noch Räumlichkeiten. Also falls sich jemand angesprochen fühlt, uns einen Raum zur Verfügung zu stellen. Nein, also wir haben keinen direkten Sitz, sondern wir sind immer direkt vor Ort quasi bei den Leuten. Was auch was Nachteile hat, aber auch Vorteile, weil man eben direkt sieht, wie wohnen die Menschen und ganz, ganz direkten Kontakt hat.
Mhm. Wie viel sind dann aktiv derzeit, also beziehungsweise, also nicht nur jetzt meine ich die Gründer, sondern jetzt, wenn die beiden Jungs zum Beispiel Amar und Mohammed auch mit dabei sind, wie viele sind jetzt im Sinne von Unterstützung von Menschen, die kommen, dann aktiv? Wie groß seid ihr?
Also wir haben 80 Mitglieder.
80?
Ja, aber davon sind vielleicht 20 ungefähr aktiv.
Mhm.
Das hat auch abgenommen in den letzten 2 Jahren. Am Anfang waren das noch deutlich mehr, mittlerweile sind wir ein bisschen weniger, aber trotzdem immer noch recht viele, ja.
Mhm. Engagement, der Menschen, wie habt ihr so das Gefühl, ist das die Bereitschaft dazu nach wie vor sehr groß oder ist es so langsam ein bisschen abnehmend, weil zumindest vor 2 Jahren, als die Menschen gekommen sind, hat man gesehen, immer man hat dann von Willkommenskultur irgendwo dann auch gesprochen, war dann wirklich sehr, sehr viel an allen Ecken und Enden, wurde sehr viel gemacht und dann kippte das später so ein bisschen. Wie ist jetzt so eure Erfahrung? Ist das Engagement trotzdem bei allen, die dabei sind, nach wie vor oder ist auch so ein bisschen, ich muss sagen, schwierig? Oder?
Es ist abgeflacht. Also der Hype von Ende 2015, den gibt es nicht mehr, aber das liegt zum einen daran, aber zum anderen auch daran, dass die Aufgaben einfach anders geworden sind. Also damals, am Anfang, da haben wir halt Betten aufgebaut und haben irgendwie in den Erstunterkünften geholfen, Sachspenden hin und her gekarrt. Das machen wir teilweise immer noch, aber nicht mehr so viel. Also das waren irgendwie kurze, spontane Aktionen am Anfang und mittlerweile hat sich die Art der Aufgaben und auch die Komplexität der Aufgaben verändert. Mittlerweile muss man halt ewig viele Formulare auf irgendwelchen Behörden ausfüllen, die man selber kaum versteht. Und darauf haben wahrscheinlich viele nicht so viel Lust, aber das braucht halt auch Zeit. Also das ist sehr zeitaufwendig. Und ja, wir versuchen jetzt schon ein bisschen dran zu arbeiten, dass wir das runterbrechen, dass wir nur kleinere Sachen auch für Ehrenamtliche anbieten und nicht dann so einen ganzen großen Fall vor die Nase setzen. Aber ich glaube, es liegt schon auch daran, dass sich einfach die Komplexität der Aufgaben verändert hat.
Ich vermute mal, wenn ich dich richtig verstehe, am Anfang ging es darum, den Menschen ein Ankommen zu ermöglichen, ein Bett und Unterkunft.
Ja.
Und jetzt gilt es, das Leben zu gestalten, neu zu planen, Ausbildung zu organisieren, sonstiges, was behördenrelevant ist, so also mehr oder weniger die Zukunft neu zu gestalten.
Richtig.
Und das ist natürlich eine langfristige Terminierung. Das andere ist erstmal aus der Not helfen, die Leute überhaupt hier hinein irgendwo zu bekommen und dann eben Bett und Unterkunft.
Genau.
Das ist, was sich eben verändert.
Genau.
Ja.
Und da muss man jetzt einfach dranbleiben. Da muss man ein bisschen Biss haben und mit eben Behörden telefonieren und ja, verschiedene Sachen machen und das ist halt auch teilweise kompliziert.
Mhm. Ja. Du machst das und die übrigen Vereinsmitglieder, ihr macht das alles ehrenamtlich.
Genau, wir machen alles ehrenamtlich.
So wie wir im Radio auch, zumindest die Redakteure, alles ehrenamtlich.
Richtig. Mhm.
Bekommt ihr dann auch einen Dank irgendwie von irgendeiner Seite mal zu hören, von den Flüchtlingen oder von der Bevölkerung?
Ja.
Ja, also das ist auf jeden Fall gegeben, dass jemand...
Wir kriegen Dank und immer sehr leckeres Essen.
Aha. Ja. Und so, wenn ich das so richtig empfinde, ihr macht auch einen ganz strahlenden, ganz frohen Eindruck. Also ich habe so das Gefühl, die Stimmung bei euch ist ganz gut und ganz positiv. Es macht keinen irgendeinen getrübten Eindruck oder so. Das kommt sehr, sehr positiv rüber auf jeden Fall. Ja, Elena, dann vielleicht einfach mal, in dem Verein gibt es ja bestimmt auch eine Satzung und eine Beschreibung, was eure Aktivitäten sein sollen, eine Zielsetzung, was steht da so genau drin? Also was ist dann so quasi euer Vereinsziel? Vereinfacht gesagt, wahrscheinlich Menschen zu helfen, zu unterstützen, aber wahrscheinlich habt ihr euch da ja ein bisschen detaillierter dann auch noch was aufgeschrieben,
ja,
oder?
Ja, also zum einen wollten wir vor allem am Anfang eben Willkommenskultur schaffen und Personen, die hier neu ankommen, helfen, Fuß zu setzen. Und mittlerweile geht es aber mehr um Integration. Also Personen helfen, sich selber zu helfen in Ulm auf lange Sicht, hier Fuß zu fassen, weiterzukommen, sich eine Zukunft aufbauen zu können. Und aber auch im Gegensatz dazu auch Ulmer damit einzubeziehen. Also nicht nur die eine Seite, sondern wir versuchen auch immer, irgendwie Orte zu schaffen, an denen Personen sich gegenseitig kennenlernen können und an denen auch Vorurteile dann abgebaut werden können. Mhm. Zusammen.
Gibt es vergleichbar ähnliche Vereine, zum einen noch in der Stadt, zum anderen auch über die Stadt hinaus, wo man sagen kann, wir unterstützen uns, wir tauschen uns aus in Bezug auf Erfahrungen, in Bezug auf Ressourcen, oder seid ihr jetzt in Ulm wirklich die Einzigen, die sich da ehrenamtlich neben den staatlichen Institutionen kümmern, oder wie ist das?
Nein, wir sind nicht die Einzigen. Ulm ist sehr, sehr gut aufgestellt, sehr gut vernetzt. Es gibt ja seit über 20 Jahren den Flüchtlingsrat, der in Ulm ganz tolle Arbeit leistet. Mhm. Von dem haben wir auch sehr viel gelernt, da sind wir sehr dankbar dafür, dass es den gibt. Es gibt verschiedene andere ehrenamtliche Helferkreise, Vereine. Das Wichtigste ist eben, dass man sich da untereinander vernetzt und nicht nebeneinander herarbeitet. Aber es gibt zum Beispiel auch den Runden Tisch Flüchtlinge in Ulm, wo wir auch mit drin sitzen. Da sitzen Haupt- und Ehrenamtliche zusammen und tagen regelmäßig. Da geht es dann darum, was passiert gerade in Ulm, was können wir besser machen, wo sind Sachen, die noch nicht so gut funktionieren. Die Caritas, die Diakonie bieten Sachen an. Die Stadt hat extra eine Ehrenamtskoordination, die Frau Waschler, eingestellt. Die versucht, die ganzen ehrenamtlichen Vereine, Helferkreise und Organisationen zusammenzubringen. Und also ich bin da wirklich, ich glaube, im Gegensatz zu anderen Städten sind wir in Ulm da sehr, sehr gut aufgestellt und auch recht gut vernetzt.
Mhm, schön. Mittlerweile. Ist ja. Das dann eine Kooperation auch Ulm-Neu-Ulm und Land drumherum, oder ist das wirklich dann reduziert auf das Stadtgebiet, dass ihr dann aktiv sein könnt, oder ist schon auch ein bisschen drüber hinaus?
Ist schon auch ein bisschen drüber hinaus, ja. Auch die Alb-Donau-Kreis und so ist da schon auch mit dabei, ja.
Habt ihr einen Überblick, wie viele aktuell Geflüchtete hier überhaupt in Ulm und Umgebung da sind? Wie viele Leute momentan eigentlich so mit Unterstützung benötigen und auch vielleicht ein bisschen, wie die Struktur ist, wie viele sind aus Syrien, wie viele aus anderen Ländern. Gibt es da irgendwie so eine...
Da müssen wir jetzt den Herrn Fischer von der Stadt fragen.
Ja. Also ohne, dass wir es jetzt natürlich auf den einzelnen Kopf irgendwie festmachen, aber ist das eine Zahl, reden wir von 5.000 oder
weniger.
Von weniger? Mhm.
Also es dürfte... Ja, ich will jetzt keine falschen Zahlen nennen. Mhm. Also die Geflüchteten hier sind ja in verschiedenen Unterkünften aufgeteilt. Mittlerweile sind auch viele in Anschlussunterkünfte gezogen. Nur damit man mal so eine Zahl hat, in der Unterkunft im Mähringer Weg sind zum Beispiel um die 400 Personen. Und so gibt es eben verschiedene Unterkünfte, Anschlussunterkünfte in Wieblingen, Böfingen und so weiter. Und viele sind jetzt aber auch schon in private Wohnungen gezogen.
Also Böfing, meinst du wahrscheinlich diesen neuen Bau, der dort unterhalb des Einkaufszentrums neu entstanden ist? Das ist echt der Neubau, ja, glaube ich.
Ja.
Da sehe ich auch dann immer die Kinder auf der Straße mit den Fahrrädchen.
Genau, da wurden vor allem Familien hinverlegt.
Mhm. Deshalb, genau. Aus ich sehe nämlich ganz unheimlich viele Kinder dort umher radeln und denke immer, es sind nur Kinder, die dort sind. Also überwiegend Kinder. Genau, wenn wir das gerade sagen, von den Menschen, die da sind, sind das jetzt überwiegend Menschen, die allein gekommen sind, oder sind das ganze Familien, oder wie ist so die Struktur? Weil man redet momentan ja auch immer von Familiennachzug und gibt es die Rechnung, auf einen Flüchtling kommen dann nochmal plus 3 Familiennachzug und geht nicht und ist nicht, ist ja gerade auch so ein strittiges Thema.
Ja, da habe ich neulich übrigens nur mal kurz zu dem Thema Familiennachzug gesehen. Man hat ja gerechnet mit einer Person pro Mensch, der angekommen ist. Manche haben befürchtet 3, es sind aber nur 0,5.
Habe ich neulich
irgendwo gelesen. 0,5 Familiennachzug pro Person.
Wie geht 0,5? Der kommt ohne Beine, oder?
Genau, also zur Struktur. Also die meisten, die kommen, sind schon alleinstehende junge Männer. Okay. Aber es gibt auch viele Familien, die hier sind. Ja.
Genau. Also überwiegend junge Männer ist eigentlich auch, was man so immer hört und was dann eben, wo man sagt, genau deshalb, die sollen die Familie auch nachziehen. Wie ist das jetzt in eurem Fall? Wie ist das bei euch, Amar Mohammed? Wie ist das? Seid ihr alleine gekommen oder seid ihr mit der Familie? Oder?
Ja, also ich bin alleine gekommen.
Ja. Ja. Aha.
Also bei mir, ich bin auch alleine gekommen, aber mein Vater war auch vorher in Deutschland und er hat einen Familiennachzug von meiner Familie gemacht. Und jetzt wohne ich mit meiner ganzen Familie in Blaubeuren, ist näher von Ulm.
Und, also bei dir ist jedenfalls, was das was familiär angeht, du hast dein Umfeld und bist eigentlich dann glücklich, dass die alle so weit da sind.
Ja.
Ja. Sind sonst noch Familienangehörige von dir in Syrien verblieben, die jetzt irgendwo vielleicht auch...
Ja, bestimmt. Ich habe noch Verwandte. Sie wohnen noch in Damaskus, in der Hauptstadt. Und dann und habe auch in Schweden, in Amerika und so weiter, habe ich auch dort Verwandte.
Wie ist bei dir?
Also bei mir, ja. Meine Familie sind immer noch in Syrien. Also eigentlich meine Mutter, meine Geschwister, mein Vater schon gestorben, so lange hier. Ja.
Ohne zu genau darauf einzugehen, also die Flucht, wie lange hat es bei euch dann gedauert? Bei dir habe ich gelernt, dass du über Libyen, über Libanon gekommen bist. Und wie lange warst du dann unterwegs? Also wie lange hat diese Flucht dann für dich?
Ich glaube so 15 Tage genau, ja, bis hierher, ja.
Also schon eine ganz schön lange Reise. Und Toto, wie war das bei dir?
Also zuerst war ich in der Türkei, habe ich auch dort gearbeitet und dann bin ich von der Türkei nach Deutschland gekommen. Das dauert bei mir fast eine Woche, das war so schnell. Aber für meinen Vater, bei meinem Vater dauert fast mehr als einen Monat. Und er war auch in der Türkei und er ist auch von der Türkei nach Deutschland gekommen. Aber das kommt drauf an, das Wetter und die unterwegs und so weiter.
Es gibt aber auch durchaus Geflüchtete, die über 2 bis 4 Monate unterwegs waren, weil sie irgendwo sich noch in Kellern verstecken mussten oder mit irgendwelchen Lastwagen irgendwo hingekarrt sind oder noch bei der Polizei waren oder keine Ahnung.
Ja, du hörst mir ganz schlimme Geschichten, gerade wenn du es mit Lastwagen erzählst, wo Menschen eingepfercht waren in Lastwagen und ganz unvorstellbar schreckliche Sachen dort erlebt haben. Das sind jetzt, ihr seid beide aus Syrien und damit ist sowieso klar, dass momentan zumindest für euch das Aufenthaltsrecht gegeben ist. Andere momentan, Menschen sind eher in der Gefahr abgeschoben zu werden. Wissen wir oder wisst ihr ungefähr, wie viele Menschen, die jetzt nicht aus Syrien hier in Ulm sind, zum Beispiel Afghanistan oder ich weiß nicht, welche Länder sonst noch in Frage kommen, auch hier sind und auch von euch betreut werden? Also kann man 5 Fingern abzählen oder es ist
nein,
mehr?
Nein, mehr.
Mehr, ja.
Also wir haben viele Afghanen in Ulm auch. Viele sind auch drüben in Unterelchingen zum Beispiel in einer Unterkunft. Da sind, glaube ich, fast nur Afghanen. Fast keine von ihnen haben eine Bleibeperspektive. Also alle kämpfen gerade mit der Ablehnung. Und es gibt auch viele Personen aus afrikanischen Ländern, gerade Nigeria, Gambia ist in Ulm sehr viel vertreten.
Aber der größte Anteil ist wahrscheinlich doch Syrer, oder?
Syrien, Iraker, Afghanen und dann verschiedene afrikanische Länder, Eritrea, Somalia, Nigeria, Gambia.
Habt ihr untereinander auch dann so eigentlich dann Kontakt oder macht jetzt, also na gut, ihr seid sowieso natürlich bei Menschlichkeit e.V. aktiv, aber hat man auch zu jetzt Menschen zum Beispiel aus Afghanistan oder auf Nigeria, die auch aus ganz anderen Ländern irgendwie kommen, gibt es da einen Kontakt oder ist da im Prinzip jede Flüchtlingsgruppe so ein bisschen separat und hilft und unterstützt sich? Oder
klar, haben wir Kontakt,
also hat man schon.
Afrane, ja,
Wir haben schon Kontakt, zum Beispiel jetzt bei mir in der Hochschule, wir sind mehr als 70 Personen, es gibt viele Ausländer auch, manche kommen aus Afghanistan, manche kommen aus verschiedenen arabischen Ländern und wir sitzen immer zusammen, arbeiten wir unsere Aufgaben und ja, auf jeden Fall haben wir viel Kontakt mit den Leuten.
Ja, und an der Hochschule hat es außer dir dann auch weitere Flüchtlinge, die schon so weit geschafft haben? Also schon, ja?
Letzte Woche habe ich eine Gruppe kennengelernt, sie sind in das zweite, dritte Semester jetzt, als Medizintechnik auch. Und sie sind auch, manche kommt aus Syrien, manche kommt aus verschiedenen arabischen Ländern und manche kommt auch aus Europa, meine ich. Und sie sind auch mit uns zusammen, weil nicht alle haben unsere Fächer bestanden haben. Und ja, und bestimmt haben wir Kontakt mit den Leuten, die viel Erfahrung als uns haben. Sie empfehlen uns immer, was sollen wir machen und was für die Vorlesungen und so weiter.
Das ist, was ich auch meinte, ob man sich dann gegenseitig ein bisschen austauschen, unterstützen kann, ja, in Bezug auf vielleicht auch Behördenthema, in Bezug auf Sprache, Sprachkurs, genau, alles, was so da eben relevant ist. So ein Punkt, ihr sprecht ja schon super Deutsch, das habt ihr sehr schnell gelernt. Wie ihr gekommen seid, gleich einen Deutschkurs antreten können oder wie lief das? Und wurde das dann auch vom Verein oder vom Staat organisiert oder wie läuft das dann?
Also als ich nach Deutschland gekommen bin, war ich in Aschaffenburg, nähe von Frankfurt. Dort habe ich eine deutsche Familie kennengelernt. Sie haben mir viel geholfen. Und jetzt bin ich zu meiner Familie umgezogen. Und dann habe ich Elena und Michael kennengelernt. Und sie waren mit mir sehr menschlich und freundlich. Und dann habe ich einen Deutschkurs bei Lingua besucht, bis B1. Das dauert 6 Monate. Dann habe ich nochmal B2-Kurs gemacht. Das dauert 3 Monate. Und dann habe ich einen Test-DAF in Stuttgart gemacht. Und ja, aber auf jeden Fall, der Kontakt ist sehr wichtig. Wenn man eine neue Sprache lernen möchte, muss er viel Kontakt mit den Leuten haben, damit er so schnell lernen, weil die Sprachschule macht 30-40% nicht mehr. Und der Kontakt ist sehr wichtig, wirklich.
Also nur ganz kurz zu der Sprachkursstruktur. Ja. Das sind vom BAMF geförderte Sprachkurse, vom Bundesamt für Migration und Flucht. Normalerweise gelten die nur für die Leute mit guter Bleibeperspektive, aber Ulm hat es auch möglich gemacht, dass auch zum Beispiel Afghanen oder Personen aus afrikanischen Staaten eben auch die regulären Sprachkurse besuchen dürfen, auch wenn sie keine Aufenthaltserlaubnis haben, was ich speziell ganz toll finde, weil dann sitzen die Leute nicht nur rum und machen gar nichts. Genau, also man bekommt eben vom BAMF bestimmte Kurse dann auch bezahlt.
Sehr schön. Ich schaue mal gerade, 20 Minuten haben wir schon gesprochen, wir spielen Musik. Ja, da habe ich einen Titel, eine Band, ja, die Band Delays heißt die. Titel Nummer 2, der heißt einfach Valentine. Hören wir den einfach mal an. 4 Minuten und 50 Äther, also in knapp 5 Minuten hören wir uns wieder. Radio Free FM, die Plattform heute Nachmittag mit dem Verein Menschlichkeit Ulm e.V., und meine Studiogäste sind die Elena Flügel, zum anderen der Amar Abud.
Genau.
Abud, Entschuldigung. Und Mohammed Ali Eid Dalal. So, jetzt haben wir es richtig. Genau. Wir haben ein klein bisschen schon, ja, nicht nur ein klein bisschen, wir haben über den Verein erfahren, wir haben euch ein bisschen näher kennengelernt, auch verstanden, was Sinn und Zweck des Vereins ist. Dann wollen wir doch, denke ich, ein klein bisschen tiefer einsteigen in die Aktivitäten eures Vereins, was ihr denn so alles macht, was sind vielleicht regelmäßige Aktivitäten, was vielleicht spezielle Veranstaltungen, Events, Unterstützung. Also wenn man auf eure Website guckt und vielleicht sagen wir die einfach, Elena, zwischendurch auch mal, dann können nämlich die Menschen, die uns zuhören und nebenbei ein bisschen surfen wollen, auch schon mal auf eure Website gucken. Und da steht nämlich auch das, was wir gleich sicherlich beschreiben, ein bisschen näher noch beschrieben. Sag mal die Seite einfach.
Menschlichkeit-Ulm.de.
Eigentlich
genau, gar nicht so schwierig.
Genau, wollte ich auch gerade sagen.
Ja, also und auf Facebook gibt es uns auch einfach Menschlichkeit auf Facebook. Da ist man immer ganz brandaktuell.
Sehr gut, okay. Also jedenfalls, dann berichtet einfach mal doch, was so alles an euren Aktivitäten so erzählenswert, berichtenswert ist. Dass wir einen Eindruck bekommen, wie das alles so aussieht, was ihr so tut. Und ja, vielleicht auch, was ihr schon erreicht habt. Besondere Highlights, besondere Erfolge. Gerne. Schieß los.
Ja, also im Moment begleiten wir, das klang ja vorhin auch schon ein bisschen an, begleiten wir also einzelne geflüchtete Personen immer. Das heißt von Behördengängen zu, wie melde ich mich für einen neuen Sprachkurs an, wie melde ich mich für die Uni an, ne?
Ja.
Wie suche ich eine Wohnung? Also ich kriege eigentlich jeden Tag mehrere Anfragen, Elena oder liebe Frau Elena, können Sie mir helfen? bei... keine Ahnung, eben Jobsuche, Wohnungssuche, irgendwelche. Also sie kommen eigentlich immer mit irgendwelchen Dokumenten an und brauchen Hilfe beim Ausfüllen. Also das machen wir einerseits. Das braucht natürlich immer recht viel Zeit. Andererseits möchten wir und haben wir uns eben als Verein das Ziel gesetzt, Orte zu schaffen, an denen sich Menschen gegenseitig kennenlernen können. Also Ulmer und eben auch geflüchtete Personen. Und dazu haben wir verschiedene Projekte angefangen. Zum einen haben wir das Deutschcafé. Da geht es eben darum, dass Nachhilfe angeboten wird. Das ist einmal in der Woche, jeden Mittwoch, wo man einfach hingehen kann und ein bisschen Deutsch üben kann, Deutsch sprechen kann, Nachhilfe bekommt, wenn man irgendwelche Probleme hat.
Also man muss sich nicht anmelden, nichts, man kann ganz
einfach hingehen.
Kommen.
Genau.
Mhm. Muss auch nichts bezahlen, weil die meisten gleich fragen, dann kostet es was,
überhaupt
man kann
nichts.
Doch nicht.
Genau.
Gut.
Mhm. Und ab Mitte November wird es jetzt auch im Café Jam stattfinden. Jeden Mittwoch um 17 Uhr.
Das Jam ist vom CVJM. Hatten
genau.
wir gerade erst in letzter Woche
ja.
hier die, das Team vom
Richtig.
CVJM.
Ja, also wir hatten es bis jetzt noch woanders, aber es war ein bisschen schwerer zu erreichen. Und jetzt ab dem 15.11. machen wir es eben im Café Jam. Mhm. Genau.
Nebenbei, wenn ich da nachfragen darf, wer ist da? Habt ihr dann Sprachkundler oder irgendwie Sprachtrainer dann so an der Hand, die dann auch das machen? Oder?
Also wir haben viele Materialien, aber alle, die dort sind, sind eigentlich Ehrenamtler, die das einfach von Herzens wegen gerne machen.
Mhm. Ja.
Also ich kann es nicht so gut, ich kann einfach keinen Genitiv erklären, aber andere können das bedeuten besser und deswegen sitzen die da auch.
Wobei, das hatten wir auch in der Vorbereitung gesprochen, es kommt ja nicht dran darauf an, auf die perfekte Grammatik,
Richtig.
Sondern einfach sich verständigen können. Und wenn der eine vielleicht fragt, was ist das, was heißt das,
genau.
in dem Formular so und so, kann ich mir vorstellen, dann ist es eben sinnvoll, dann fragt man.
Und
es geht nicht darum, die perfekte Grammatik zu beherrschen. Ich glaube, die können sogar viele Deutsche nicht.
Eben.
Ja.
Genau, und dann haben wir noch das Buddy-Projekt an der Uni Ulm. Ich studiere ja auch an der Uni und ich habe mir überlegt, hey, an der Uni sitzen so viele junge Personen, die genau im gleichen Alter sind und eventuell ein bisschen mehr Zeit haben als so der Rest der Bevölkerung. Warum könnte man denn da nicht irgendwie die Menschen zusammenbringen? Und dann haben wir das auch gemacht. Wir haben Steckbriefe gemacht, auf der einen Seite für die Geflüchteten, auf der anderen Seite für die Ulmer Studenten und haben dann so ein bisschen nach Interessen versucht, so Pärchen, Buddy-Pärchen zu machen. Und dann einfach auf einer ganz legeren Basis, also dass sich die Leute einfach treffen können, wenn sie möchten und dass man einfach was miteinander macht. Da geht es nicht jetzt in erster Linie um irgendwas helfen, das kommt dann meistens sowieso von alleine, sondern einfach, dass man die Leute mal mitnimmt, so ins eigene Leben. Mal weggeht zusammen, was zusammen unternimmt, einfach was gemeinsam macht.
Jo.
Und da bieten wir eben auch immer wieder verschiedene Treffen an, wo sich die Leute dann kennenlernen können.
Und wer jetzt das so einen Buddy machen möchte und jetzt uns zuhört, der darf sich dann einfach melden. Das ist ganz wurscht, was wie.
Genau.
Also das kann 50-Jähriger, kann 60-Jähriger Rentner, das kann ein 20-Jähriger Student, das könnten im Prinzip alle.
Genau.
Und dann sagst du oder sagt ihr, zu dir könnte vielleicht die und die Person passen von der Vorbildung, von der Altersstufe oder vom Wissen oder wie auch immer. Und ihr macht dann einen Vorschlag und dann sieht man und trifft man sich mal und guckt, könnte das funktionieren? Und wenn beide sagen, prima, dann wird der quasi als Buddy dann oder als wird man als Paar dann quasi eingetragen.
Also derjenige kann sich bei uns melden, dann schicken wir ihm so einen Steckbrief zu, den kann er einfach ausfüllen, auch am Computer und uns genauso wieder zurückschicken. Und dann machen wir ein Matching. Man kann auch kleine Buddy-Gruppen machen, wenn man jetzt sagt, oh, das möchte ich nicht alleine machen, sondern lieber mit meinem Freund, dann macht man das, machen das halt dann 2-3 Ulmer und 2-3 Geflüchtete zusammen, haben wir auch ein paar Gruppen, die das so machen. Da sind wir ganz frei.
Mhm. Und das funktioniert? Wie viele Leute ungefähr habt ihr da schon jetzt? Also wie viele Pärchen habt ihr schon?
Wir
rechnen uns jetzt komisch an. Also wie viele, ihr wisst, ich meine, wie viele Buddy-Flüchtling-Zuordnungen habt ihr schon
getroffen? Ungefähr 30.
Ja.
Davon sind natürlich nicht mehr alle zusammen, in Anführungsstrichen. Weil ich meine, das sind natürlich Menschen. Dass sich nicht jeder versteht, ist klar.
Ja.
Aber bei manchen, die haben immer noch ganz regelmäßig Kontakt, treffen teilweise die Familie und so, also ganz, ganz nett und machen viel miteinander. Manche sind wieder ein bisschen auseinandergedriftet, aber das ist auch alles okay. Also wir wollen das auch nicht dann irgendwie erzwingen, sondern einfach, dass man ein bisschen mehr rauskommt, weil wir haben halt das Gefühl, viele Geflüchtete sitzen in der Unterkunft, gehen dann in den Sprachkurs, danach gehen sie wieder in die Unterkunft und in der ganzen Zeit sehen sie eigentlich nur arabische, afghanische, afrikanische Leute. Aber keine Deutschen.
Und kommen damit auch weniger zur Anwendung vielleicht der deutschen Sprache.
Richtig.
Was ja eigentlich auch so wichtig wäre, vom abgesehen, dass da auch der kulturelle, das Learning oder das Lernen der entsprechenden anderen Kultur vielleicht sinnvoll ist, dass man versteht, dass der eine vom anderen versteht, was ist in diesem Lande, was ist in einem anderen Lande, im Herkunftslande. So üblich, dass man sich einfach, was das angeht, besser kennenlernt, besseres Verständnis auch entwickelt. Und wie du sagst, wenn man nur immer in der wahrscheinlich sehr trübseligen Unterkunft aufeinander klebt, dann ist das nicht wirklich förderlich, weil wirklich keine Integration erfolgt und weil man im Prinzip, Sprachkurs gelernt, aber wir wissen alle, Theorie ist das eine, Praxis und vor allem Reden ist auch gefordert.
Und man merkt natürlich bei den Jungs, die mehr Kontakt haben, das merkt man einfach an der Sprache. Das sind gerade hier die zwei, die neben mir sitzen, haben einfach sehr viele deutsche Kontakte mittlerweile und man hört das, man merkt das. Und andere, die lernen es vielleicht, aber sie können es halt nie anwenden und das ist eigentlich wirklich schade. Und deswegen auch, an den, der Lust hat, darf sich gerne bei uns melden und darf einfach mal Leute kennenlernen. Man kann auch nur mal zum Schnuppern vorbeikommen, ist überhaupt kein Problem.
Wie ist das jetzt bei euch beiden? Habt ihr das Gefühl, dass ihr auch schon richtig deutsche Freunde gefunden habt? Nicht nur einen Buddy oder einen Partner, der halt einem hilft, sondern wo ich sagen kann, wir verstehen uns in der Freizeit, wir gehen zusammen, keine Ahnung, zum Eisessen, zum Kartfahren, zum Fußballspiel, keine Ahnung, ob Fußball auch in Syrien so weit ist.
Ja.
Habt ihr da auch schon, also im Sinne einfach der Integration, schon echt Freunde gefunden und sagt, heute in der Freizeit, mit Selbstverständlichkeit gehe ich eben mit, was weiß ich, mit Thomas oder Andreas und mit Michael irgendwo hin, genauso wie erst bisher mit, was weiß ich, mit Ali und mit Amar und mit, wie sie alle heißen, gegangen seid. Ist das schon so weit, oder?
Ja, also sogar so viel auch. Ja, klar, also ich habe wirklich so viele Freunde kennengelernt und die sind wirklich wie meine Freunde, also die ich seit 15 Jahren kennengelernt habe. Also die sind wirklich so, also fast jedem Wochenende gehen wir irgendwo hin und machen wir irgendwas, also fast jedem Wochenende.
Nebenbei, war das so für euch dann sehr, sehr fremd, das Land, als ihr gekommen seid? Oder habt ihr das Gefühl, so viel Unterschied ist jetzt zwischen Syrien oder eurem Kulturkreis und jetzt dem deutschen oder westeuropäischen dann auch nicht, wie man vielleicht denkt? Oder ist es dann doch sehr krass? Oder wie war denn oder ist denn so euer Empfinden jetzt? Das ist ein Punkt, wo vielleicht viele Menschen meinen, die kommen von fremd und dann einfach denken, die sind ganz, ganz anders und verstehen gar nicht und wissen gar nicht. Also in speziell eurem Fall, wie ist euer Empfinden? Ist das ja alles total anders oder ist viel, wo er sagt?
Also nicht total anders. Also gibt es auch gleiche Sachen hier in Deutschland wie bei uns in Syrien. Also klar, andere Kultur, also aber trotzdem, also gibt es so viele Sachen. Also eigentlich gibt es Menschen sind überall, also in Syrien, in Deutschland, die sind Menschen einfach.
Ja, ich habe auch nicht so viele große Unterschiede gefunden zwischen Deutschland und meinem Heimatland. Viele Sachen sind sehr ähnlich, aber bestimmt habe ich auch etwas komisch gefunden hier in Deutschland. Und
ja,
so sagt man. Aber auf jeden Fall habe ich nicht so große Unterschied gefunden.
Und so von den Hobbys, was habt ihr so als Themen, was man hier, also das Fußball war eben schon so ein Aufjaulen, seid ihr auch so, oder ist man in Syrien auch dann so, in Bezug zum Beispiel auf Sport, auf Interesse, so fußballaffin? Oder?
Ja, also spielen wir auch jeden Woche Fußball, das machen wir ja jeden Woche.
Ich frage das ja nicht ganz ohne Hintergrund. Ich habe irgendwas gelesen von Fußball. Ja. Mit SSV und
irgendwie. Genau, wir haben eine Kooperation eigentlich seit Anfang an mit dem SSV. Und gehen da jede Woche eigentlich zum Fußballspielen hin mit einer Gruppe, ganz gemischte Gruppe aus Afghanen, Afrikanern, Syrern. Mittlerweile haben wir das auch einem Syrer übergeben, der das jetzt bei uns organisiert. Und ja, jeder, der da Bock hat, vor allem auch deutsche Leute, die da Bock drauf haben oder jegliche Nationalität, die ist ja egal, die da Lust drauf haben, können gerne immer mitmachen. Also es ist jeden Samstag, mittlerweile ist es glaube ich um 13 Uhr.
13
Uhr. Nuri hat immer die Zeit immer ein bisschen später gemacht. Aber jetzt ist es um 13 Uhr.
Gut, also vom Verständnis, ihr geht aktiv Fußball spielen. Ja, ja. Oder geht ihr auch dem SSV dann
also die Daumen drücken? Ich nicht, ich gehe zu hoch. Aber die Jungs gehen spielen.
Aber du machst dann den Trainer, den Motivationstrainer. Voll dran, oder? Ja, und gerade also mit dem SSV wäre es nicht mal möglich. Gibt es da nicht irgendwie Talente aus dem Fußball, die mal die Ulmer ein bisschen fördern?
Der SSV hat auch da schon Leute, ja.
Ja, dass der SSV mal wieder ein paar Klassen höher steigt, vielleicht mit ein paar fitten Jungs.
Doch. Ja. Auch also viele von den sehr begabten Spielern sind jetzt auch schon in vielen Vereinen untergekommen. Ja, Also das ging relativ schnell, dass sie sich da integriert haben in die Vereine.
Nebenbei, jetzt haben wir nur auf Jungs und von Jungs gesprochen. Ich nehme an, es gibt auch geflüchtete Mädchen.
Die gibt's
auch. Ja. Gibt's was? Also wie ist der Anteil an Jungen, hört man ja höher als bei Mädchen. Oder gibt es auch vor allem Mädchen, die allein geflüchtet sind? Ja, hört man eigentlich noch gar nie gehört.
Gibt es wenige? Ja. Gibt es welche, aber wenige.
Ja, wenig. Ganz wenig, genau. Aber gibt es auf jeden Fall auch, die sich oder die da so wie ihr dann halt auch über die Routen, da über die Umstände hierher durchgeschlagen haben. Ja. Aber ist ein viel, viel kleinerer Anteil auf jeden Fall. Aber es gibt auch, und was gibt es da als Angebot jetzt? Also Fußball ist vielleicht nicht so unbedingt der Mädchensport, oder? Tanzen oder sowas vielleicht?
Wir haben ein Sportpatenprogramm angefangen, auch um geflüchtete Frauen anzusprechen. Das hat teilweise funktioniert, weil wir haben versucht, eben sie in die deutschen Teams rein zu integrieren, aber viele waren ein bisschen vorsichtig. Und es ist natürlich auch so, jemanden in so eine Wettkampfgruppe einzuführen, ist halt auch schwierig, ne? Wenn da noch nicht so viel Vorwissen da ist. Also die Frauen, die wir angesprochen haben, die waren dann eher in Sachen wie Aerobic interessiert.
Ah ja.
Sowas als jetzt an den großen Sportarten. Genau, deswegen hat es nur so zum Teil funktioniert. Wir hatten jetzt aber auch nicht das Gefühl, dass das Interesse riesig groß war.
Oha. Aber in dem Buddy-Programm könnten jetzt zum Beispiel auch Mädels mit Mädels irgendwie Buddy oder vielleicht sogar Jungs mit Mädels irgendwie einfinden. Das gibt es auch.
Ja,
also es ist nicht zwangsläufig, dass jetzt nur Mann und Mann. Ja, das heißt, vielleicht findet zum Beispiel irgendein Junge dann irgendwo eine Frau oder umgekehrt. Sowas könnte auch sein.
Theoretisch.
Ja. Also jedenfalls, diejenigen, die jetzt daran Interesse haben, die gucken bei euch auf der Website und füllen dann gegebenenfalls so einen Buddy-Antrag aus und hören dann von euch und ihr guckt, was könnte vielleicht passen und stellt den Kontakt her und dann trifft man sich. Und
wir haben auch im nächsten Monat dann ein Treffen, also ein Kennenlerntreffen, wo dann alle auch zusammenkommen können und sich gegenseitig kennenlernen können. Die alten Buddies sind auch da, jeder bringt was zum Essen mit und ja.
Ist das dann wirklich eine Idee von euch oder machen das andere auch? Also das ist doch...
Das Buddy-Projekt, das machen andere auch. Das machen auch andere Universitäten. Aha. Es gibt auch an der Universität so ein internationales Studierenden-Buddy-Projekt. Also Buddy-Projekt ist jetzt nicht was wir erfunden haben, sondern das gibt es in mehreren Städten. Ja.
Ja, ist eigentlich ein Punkt, der auch zum Beispiel in der Ausbildung, also in unserer Firma gab es das auch mal, ältere auszubilden hat, ist Buddy für einen Jüngeren auszubilden, der gerade anfängt, eigentlich ein ganz einfaches Modell, aber ich denke ganz wirksam und ganz hilfreich. So, ich guck mal, wir haben schon wieder eine Viertelstunde Zeit hinter uns. Das heißt, spielen wir nochmal einen Musiktitel. Ich habe wieder was ausgesucht. Und zwar der Sänger ist Ian O'Brien Docker und der Titel, die Nummer 2, The Beginning, den spielen wir. Und ja, der ist lang, 3 Minuten und 50. Und also 3 Minuten 50 sind wir wieder da. Plattform Radio Free FM, heute Nachmittag mit dem Thema Menschlichkeit e.V., also ein Verein Menschlichkeit e.V. Und meine Studiogäste sind Elena Flügel, die zweite Vereinsvorsitzende von Menschlichkeit e.V., sowie Amar Abud und Mohammed Ali Eid Dalal. So, diesmal habe ich es richtig gesagt.
Ja. Ja,
siehst du. Wir haben gerade über eure Aktivitäten gesprochen. Und ja, ganz interessant war nicht das Thema mit dem Buddy, dieses Projekt, was ihr am Laufen habt. Wir haben gelernt, es gibt auch einen Stammtisch. Es ist aber noch lange nicht alles, was es so gibt. Ich denke, da knüpfen wir einfach mal an und ihr erzählt vielleicht dann auch ein bisschen, was so eure persönlichen Highlights waren. Ja, was ihr so in den letzten 2 Jahren auf der Habenseite ganz positiv verbucht habt und vielleicht, wo es ein bisschen auch dran krankt, wo es Probleme gibt, sodass vielleicht ein oder andere, der zuhört, auch sagen kann, Mensch, da kann ich ja irgendwas Gutes euch noch tun. Schießt los.
Okay. Also, wir haben ja schon ein bisschen über unsere Projekte gesprochen. Wir versuchen eben immer, Möglichkeiten zu schaffen, wo sich Personen kennenlernen könnten. Unter anderem auch bieten wir immer interkulturelle Treffen an. Im Café Canapé machen wir das eigentlich regelmäßig, wo wir dann alle zusammen sind, zusammen essen, zusammen trinken, zusammen kochen manchmal sogar, wo man einfach dazukommen kann, ganz frei und einfach mal mitmachen kann.
Haben wir schon gesagt, wo das ist,
Ella? Im Café Canapé.
Ja, wo das räumlich ist, das Café Canapé.
Ach so, in der Weststadt, in der Söflinger Straße.
Ja.
100 irgendwas.
Hier steht 158.
158, vielen Dank, genau.
Okay.
Da haben wir auch jetzt am Freitag ein Treffen. Also wer da interessiert ist, darf sehr, sehr gerne auch ohne Anmeldung einfach vorbeischauen. Dann werden wir regelmäßig vom TSG zu den Handballspielen eingeladen, wo wir immer mit einer großen Gruppe hingehen und einfach den TSG anfeuern mit Trommeln und ganz viel Wirbel. Das macht auch immer sehr viel Spaß. Und was waren meine Highlights in den letzten Jahren? Also ich glaube, jetzt rückblickend sind meine Highlights einfach, dass ich sehe, wie sehr sich die Jungs verändern, also Jungs, ich sage immer die Jungs, ja, wie sie sich verändern, also was da funktioniert einfach, wie sie es schaffen, in Deutschland Fuß zu fassen.
Wie die Integration voranschreitet.
Ja, genau. Ja, dass auf einmal sie ganz viele deutsche Freunde haben oder einen Job haben oder in Ausbildung sind oder jetzt in die Uni gehen. Ja? Wir haben da echt teilweise lange gekämpft an den Sachen und jetzt funktioniert es und es ist ganz toll, das anzugucken. Also da ist man auch richtig stolz. Neulich habe ich einen bei seiner Arbeit besucht und konnte da zugucken und war, da ist richtig mein Herz aufgegangen, doch, weil das ist einfach dein Stolz auf die Leute. Das ist so eigentlich mein Highlight. Projekte, die noch anstehen, sind, wir haben ja vorhin das Thema Frauen auch angesprochen, wir möchten jetzt gern schauen, dass wir ein bisschen auch an die Frauen in Ulm rankommen. Wir haben schon ein paar Kontakte, aber nicht so viele, möchten da eventuell auch ein gemeinsames Kochen anbieten, sind da aber jetzt gerade noch in der Planung, wie das genau aussehen wird. Dann wollen wir dann auch Ende des Jahres ein gemeinsames Weihnachtsfest machen, ein bisschen größer.
Das macht Spaß bestimmt.
Wobei, feiert man in Syrien auch vergleichbar Weihnachten eigentlich, oder?
Nö. Nee, nein. Hat ja nichts.
Ja, ich weiß gar nicht. Also Syrien hat ja aber auch Christen und Ausländer.
Ja,
also ist ja sehr unterschiedlich, glaube ich. Gell? Ja, also Weihnachten in der Weise, wie wir es feiern, ist bei euch eher nicht.
Nicht so
mit Weihnachtsbäumchen, mit Nikolaus, das nicht.
Nein, nicht so ähnlich. Aber wir freuen uns auf jeden Fall bei Weihnachten, aber nicht so gleich wie in Deutschland.
Okay. Ja, es ist übrigens in anderen europäischen Ländern, in England zum Beispiel, die feiern auch Weihnachten ganz anders mit spinnigen Hütchen und mit Knallkörpern und Zeug. War mir auch sehr fremd, aber kommen wir zu euch zurück. Ja.
Genau, und Schwierigkeiten hattest du ja auch erwähnt.
Ja.
Man ist natürlich als Ehrenamtler immer so ein bisschen dazwischen, zwischen verschiedenen Stühlen. Auf der einen Seite ist man auf einer sehr privaten Basis auch bei den Personen dran, also auch, glaube ich, anders als ein Hauptamtlicher dran ist. Das ist manchmal gut, weil man den Personen besser verstehen kann. Manchmal ist es auch schlecht, weil man also die professionelle Distanz nicht so gut halten kann. Ich glaube, viele ehrenamtlich geben sich dann da auch sehr rein, so dass sie dann fast über die Grenze ihres eigenen Möglichen rausgehen. Und manchmal muss man dann auch selber sich so ein bisschen an die Nase fassen und sagen, so, jetzt gehe ich mal einen Schritt zurück. Und vielleicht muss ich den jetzt auch mal alleine machen lassen. Und das ist dann auch gut so, dass man es auch alleine lernt. Also man muss aufpassen, dass man nicht anfängt zu bemuttern.
Generell, wie ist denn das Medieninteresse? Also ihr seid jetzt hier bei uns heute im Radio, habt ja auch schon irgendwie sonst mediale Aufmerksamkeit bekommen, dass ihr auch in Bezug auf euch dann sonst in Fernsehen, anderen Radiostationen meinetwegen oder Zeitung irgendwie berücksichtigt
werden? Ja, haben wir schon, ja.
Habt ihr. Also zumindest was das angeht, habt ihr mediale eine gewisse
Unterstützung. Genau. Also in letzter Zeit war man nicht mehr so oft, weil wir halt auch einfach viel zu tun hatten. Aber doch, wir waren schon einige Male medial präsent. Genau. Und natürlich ist das auch von rechtlicher Seite immer wieder eine Sache, weil man doch öfter an Grenzen stößt, einfach gerade jetzt bei Personen ohne Aufenthaltserlaubnis. Stößt man immer wieder auf Sachen, wo man ein bisschen hilflos ist oder sich ein bisschen hilflos fühlt. Und ja, aber da kann man dann nichts dran ändern. Ne?
Du meinst damit auch das komplizierte deutsche Recht wahrscheinlich, was ja eigentlich auch einen Juristen oder einen Rechtsanwalt wahrscheinlich gar erfordert. Habt ihr dann gegebenenfalls, wenn es wirklich um konkrete rechtliche Fragen gibt, jemand an der Hand, der euch da auch ein bisschen beraten kann? Weil das stelle ich mir mit, wenn du das auch gerade erwähnst, als eines der schwierigsten Themen vor, wenn da jetzt jemand kommt und irgendwo Sachverhalte, auch wenn es in Ulm vielleicht ein bisschen besser ist als in anderen Städten oder in anderen Bundesländern hier jenseits der Donau, dass man an der Stelle, ja, wenn irgendwo, ja, wie gesagt, nun juristisch die Betrachtung erfolgt nicht mehr nach, hat sich integriert oder nicht integriert, macht Ausbildung, nicht Ausbildung, dass man da auch irgendwo einfach sich ein bisschen wehren kann, dass man irgendwo jemanden an der Hand hat, der sagen kann, juristisch, das ist nicht einwandfrei oder?
Haben wir, ja. Und also wir haben zum einen einen sehr guten Juristen bei Menschlichkeit auch dabei, aber wir wenden uns natürlich auch an die Asyl Juristen, die es hier in Ulm gibt. Die sind natürlich total überlaufen mit Fällen, aber die sind schon auch sehr fähig. So ist es nicht, ja.
Wenn es euch jetzt nicht gäbe, wer würde sich in Ulm dann kümmern? Das sind also die staatlichen Instanzen auf jeden Fall.
Ja, der Flüchtlingsrat.
Das hatten wir vorher schon mal. Der Flüchtlingsrat, ja, wer ist das? Was für eine Institution? Wer ist da dahinter? Die Stadt, oder?
Der Herr Erler ist da der Vorsitzende.
Ja. Also ist es eine städtische oder eine, auch eine private oder was? Nee, städtische. Privat?
Ja.
Ah ja, okay.
Also ist auch eine ehrenamtliche Institution und die gibt es, wie gesagt, schon seit über 20 Jahren.
Ah ja, okay.
Und sonst? Und viele, viele andere Vereine, Organisationen hier in Ulm, also Helferkreise und so weiter.
Mhm. Ja. Also auf jeden Fall gibt es euch nicht, es gibt auch noch zahlreiche andere, aber die meisten sind ehrenamtlich, also staatliche Seite ist dann eher...
Doch, also staatliche Seite läuft in Ulm schon auch sehr viel. Mhm. Doch man bekommt viel Unterstützung von der Stadt. Es gibt ein ganzes Team, ein ganzes Fluchtteam von der Stadt. Die Caritas, die Diakonie, das sind viele, viele Akteure, die da hier im Hintergrund sehr viel arbeiten an dem Thema.
Also im Großen und Ganzen, das hatten wir auch vorher schon mal gesagt, bist du mit der Unterstützung, die es hier seitens der Stadt gibt, sehr zufrieden. Und da sind wir in Ulm vielleicht dann auch sehr, sehr gut im Vergleich vielleicht zu anderen Städten.
Genau. Mhm. Man muss nur immer schauen, eben, dass man als Ehrenamtler, viele Ehrenamtler haben so kommen da so rein, dass sie alle das Rad einmal alle selbst erfinden wollen. Da muss man einfach dann auch immer ein bisschen gucken, dass man gut zusammenarbeitet und sich gut vernetzt, auch als Ehrenamtler, dass man auch sich irgendwo anschließt und dann die Kontakte hat zu den hauptamtlichen Personen.
Wenn jetzt jemand uns zuhört und euch gerne noch irgendwie helfen will oder vielleicht gerade denkt, Mensch, ich habe noch so viel warme Kleidung zu Hause oder ich habe noch von meinen, was weiß ich, Kindern irgendwo Sachen, wo die Kinder rausgewachsen sind, ist das ein Punkt, wo man sagen kann, ja, wollen wir, oder ist das eher, wo sie sagt, nee, danke, da haben wir schon genügend. Wie kann man euch gegebenenfalls, Fragezeichen, materiell oder wenn es überhaupt Sinn macht, unterstützen oder nicht unterstützen?
Also Sachspenden sind immer so eine Sache. Unsere Lager quillen über. Gerade was Klamotten angeht, brauchen wir da eigentlich nichts mehr. Die Personen werden ja auch hier unterstützt und können sich selber auch Sachen kaufen. Die meiste Hilfe, die man uns geben kann, ist eigentlich, wenn man bei uns mitmacht.
Weil ich gerade Sachspenden sagte, auf der Website steht noch was, Aktion Schulranzen.
Ja, die Schulranzen-Aktion haben wir letztes Jahr gemacht. Da haben wir neuen geflüchteten Kindern, eben haben wir eine Schulranzen-Sammelaktion gemacht und konnten dann neuen geflüchteten Kindern Schulranzen für den Schulanfang geben. Mhm. Ja, das war auch sehr schön. Ja, aber wie gesagt, also im Moment Sachspenden sind wir eigentlich sehr gut bedient. Ich meine, es gibt ja auch so freie Facebook-Online-Plattformen, eBay-Kleinanzeigen. Also das ist nicht so das Problem, sondern eher das Problem ist, dass wir mehr Leute brauchen, die einfach mitmachen, die Lust haben darauf, die offen sind, Leute kennenzulernen, einfach ganz ohne Zwänge. Wir sind ja auch noch da, man muss sich jetzt nicht fühlen als Ehrenamtler, dass man dann jetzt da alle rechtlichen Bestimmungen auswendig lernen muss. Muss man nicht. Wir machen das jetzt auch schon eine Weile und helfen dann auch bei Fragen und eben sind dann auch so vernetzt, dass wir die Sachen dann auch weitergeben können. Aber ja, also kommt und macht mit. Das wäre uns am allerliebsten.
Das wäre so ein bisschen meine Frage auch gewesen, wenn du jetzt oder ihr euch was wünschen dürftet. Was kann man euch noch Gutes tun? Was wünscht ihr euch da wo auch? Möchtet ihr noch hin? Sagt ihr zum Beispiel, wir möchten gern noch eine Lokalität, also eine Vereinsunterkunft oder so irgendwas. Erzählt einfach noch, was euch da so ein bisschen auf dem Herzen liegt, wo vielleicht auch jemand, der zuhört, dann sagen kann, Mensch, da kann ich ja unterstützen. Ja.
Also genau die beiden Sachen, eben eine Lokalität. Wir haben eigentlich immer noch keine eigenen Räume. Das ist manchmal ganz gut, weil wir flexibel und spontan sein müssen. Andererseits ist es manchmal auch schwierig, weil man halt immer nach einem Raum suchen muss. Also wer da was hat, dem stehen wir nicht im Wege, da freuen wir uns sehr. Und auf der anderen Seite einfach Menschen, die Lust haben mitzumachen.
Das
beim Deutschcafé jeden Mittwoch, beim Buddy-Projekt, beim Fußballspielen, beim Handball anfeuern, bei allen Dingen, die wir so tun, einfach da sind und mitmachen.
Das freut uns.
Konkret, was macht ihr dann noch? Geht ihr auch zum Fußball oder was macht ihr alles dann noch als Betreuungsaktivität?
Also meine Hobbys sind Schwimmen und Schwimmen.
Ja.
Ja, bei Fußballspielen gehe ich, aber nicht oft, weil jetzt momentan habe ich viel zu tun. Bin ich immer an der Hochschule, muss ich zack oder so viel lernen die ganze Zeit. Aber bei uns, bei Freizeit treffen wir zusammen, kochen wir, machen wir immer Spaß. Elena und die andere sehe ich oft. Und wir schreiben immer auf jeden Fall WhatsApp in unserer Gruppe und treffen wir uns, essen wir immer zusammen, trinken wir.
Und wenn wir zum Beispiel Feste organisieren, bist du ja auch immer dabei immer, und hilfst immer. Uns. Also ihn kann man eigentlich immer anrufen und sagen, Mohammed, du brauchst eine Hilfe, kommst du dabei.
Das freut aber, mich sehr.
Also ich bin schon mit Partyprojekt habe ich schon geholfen, mit Sommerfest, also eigentlich mit alles.
Ja.
Also wenn ich Zeit habe, also seit April arbeite ich, wie gesagt, im Altenheim und da habe ich wirklich zu wenig Zeit.
Aber trotzdem, klar,
also wenn, wenn die Hilfe brauchen, dann bin ich immer dabei. Ja, klar.
Mhm. Auch wenn es um Übersetzungen oder sowas geht, dann haben wir eigentlich immer jemanden, der da einspringt.
Wir haben jetzt noch 2 Minuten. Was sind euch noch vielleicht Punkte, die ihr gerne nennen wollt, die ihr vergessen hättet, die noch irgendwo von Relevanz sind zu erzählen?
Ich glaube, wir können in Ulm was ganz Tolles schaffen, wenn wir alle zusammenarbeiten.
Genau.
Wenn wir alle uns kennenlernen und einfach viel miteinander machen.
Genau.
Und deswegen, ja, einfach eine Aufforderung an alle Ulmer, kommt doch einfach mal vorbei und lasst uns einfach mal.
Ja, das freut uns sehr, dass wir mehr Leute kennenlernen, mehr Leute mit uns zu nehmen, machen und
einfach Kontakt mit den Menschen, das ist echt wichtig, also für die Sprache zu lernen, für die Kultur zu lernen, also das ist echt wichtig, also der Kontakt ist wichtig.
Linda, das wird sehr viele Stunden auch deine Freizeit wahrscheinlich in Anspruch nehmen. Wie schaffst du das in dem Studium
Freizeit.
Noch?
Ja.
Also
so, mein anderes Leben, das Studium, das läuft so nebenher.
Ja. Also auf jeden Fall wirklich ein Thema, wo du auch sehr, sehr viel Energie reinsteckst.
Ja.
Du bist weiter Vorstand. Sollen wir noch den ersten Vorstand oder die Vorstände noch irgendwie nennen, noch jemanden grüßen? Die Zeit haben wir noch, wir haben gerade noch eine Minute.
Ja. Grüße an die Heike, an die anderen Mädels, an die Friedi, die Jacqueline, die
Jossi,
Carmen, Mel.
Und wer noch?
An alle.
Sonntag.
Sarah und
Lisa. Und wenn jetzt jemand also sich dann beteiligen will, euch unterstützen will, Kontakt einfach per Website anschreiben oder per E-Mail.
Oder auf Facebook. Genau, uns einfach schreiben, wir antworten und dann können wir gerne was zusammen machen.
Mhm. Sehr schön. Ja, wir haben noch 40 Sekunden ungefähr. Auf jeden Fall fand ich es ganz spannend, dass ihr da wart. Vielen Dank.
Vielen Dank für die Einladung.
Zu jeder Zeit mal wieder reinhören. Schauen, was so aus euch geworden ist. Bei euch habe ich gelernt, das ist ja momentan so, ihr habt einen momentan sicheren Aufenthaltsstatus. Das ist ja sehr positiv. Schön. Ich bedanke mich ganz herzlich also nochmal, dass ihr da wart.
Ja.
Das war die Plattform heute Nachmittag. Mein Name ist Michael Trost. Meine Studiogäste waren
Rena,
Mohammed,
Amar.
Ja, das war's. Vielen Dank und bis Plattform morgen Nachmittag.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/program/plattform.